Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Wenn dieser Gottesdienst unter den normalen Gegebenheiten stattfinden könnte, dann würde ich jetzt fragen, wer von euch hat schon mal gefastet? Und ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor, dass hier so ein paar Arme in die Höhe gehen. Aber ich glaube, selbst diejenigen, die noch nicht selber gefastet haben, die wissen, was das ist. Und wenn man mal das Wort Fasten googelt, springen einem 10.000 Ergebnisse in die Augen, die einem sagen, Fasten ist gut für den Körper, Fasten ist gut für die Seele, für den Geist. Es gibt die Aktion 7 Wochen ohne, die in der Fastenzeit stattfindet, die jetzt auch bald wieder anfängt. Und wir sehen irgendwie, Fasten ist schon lange sehr verbreitet. Und man ist sich auch grundsätzlich einig, dass Fasten was Gutes ist, solange man nicht übertreibt. Und viele Religionen kennen sowas wie Fasten, dass man auf Essen verzichtet oder auf andere Sachen, um sich wieder neu auf bestimmte Sachen auszurichten. Und auch die Bibel kennt natürlich das Prinzip Fasten. Schon im Alten Testament kommt es sehr oft vor. Und auch im heutigen Bibeltext geht's darum, dass jemand fastet. Nämlich Jesus. Und wenn wir uns an letzte Woche erinnern, Jesus wurde von Johannes getauft. Und heute geht's nahtlos weiter. Ich lese aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wie gesagt, es ist ziemlich genau nach der Taufe passiert, was wir da lesen. Und wir lesen, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt. Und das ist nicht unbedingt schön für Jesus. Bei Markus steht an der gleichen Stelle, er lebte bei den wilden Tieren. Und das meint ziemlich eindeutig keinen schönen Ort. Kein romantisches Einssein mit der Natur, idyllische Aussichten. Mehr so eine beschwerliche Zeit voller Herausforderungen. Was macht Jesus nach seiner Taufe, nach seiner Offenbarung vor der ganzen Öffentlichkeit? Er lässt sich erstmal in die Wüste führen. Er zieht sich zurück, er bleibt alleine und er fastet erstmal. Und Fasten in der Bibel ist immer ein Zeichen für etwas, für Buße, Trauer, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht. Aber im Allgemeinen immer, um Gott näher zu kommen. Und auch Jesus möchte Gott näher kommen. Und deswegen fastet er. Und Jesus fastet 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Und wenn man diese Zahl 40 in der Bibel zu hören kriegt, dann fallen einem da schon ein paar andere Stellen noch ein. Zum Beispiel Mose, der 40 Tage auf dem Berg Sinai ist, bevor er die Gebote bekommt. Elia, der 40 Tage in der Wüste ist, auf der Flucht. Und sogar das Volk Israel, was 40 Jahre in der Wüste wandert nach dem Auszug aus Ägypten. Und wir sehen also, Jesus stellt sich mit diesen ganzen israelitischen Traditionen wieder mal in eine Reihe. Und 40 Tage ohne Essen sind an sich nicht so unrealistisch zu überleben, Aber im Judentum bedeutet Fasten auch immer nichts essen, aber auch nichts zu trinken. Und es ist also doch wieder ein bisschen Übernatürliches dabei. Und trotz allem steht da, es hungerte ihn. Jesus hatte Hunger, schlicht und ergreifend. Und genau da kommt der Teufel ins Spiel. Er packt ihn genau da, wo Jesus gerade am schwächsten ist. Du hast Hunger? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach dir doch Brot. Und es sind sogar zwei Sachen, die der Teufel hier angreift. Einmal natürlich den körperlichen Hunger. Aber wir erinnern uns auch, 40 Tage vorher hat Gott zu Jesus gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und 40 Tage nach dieser Zusage kommt der Teufel also und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Er greift genau diesen Punkt wieder an. Und es klingt auch ein bisschen wie beim Sündenfall, wo die Schlange sagt, hat Gott denn wirklich gesagt, dass ihr nicht von diesem Baum essen sollt? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Das griechische Wort für Teufel heißt Diabolos und bedeutet wörtlich sowas wie Durcheinanderwerfer, Verleumder, Verdreher, Verwirrer. Und genau das ist das, was der Teufel hier macht. Er verdreht die Sachen. Dieses Nachfragen, bist du dir ganz sicher, dass du Gottes Sohn bist? Und wenn du dir sicher bist, dann warum hungerst du dann? Dann musst du dir kein Brot, dann kannst du dir Brot machen. Und klar, Jesus hätte ganz locker aus den Steinen Brot machen können. Er hätte seinen Hunger beenden können. Das wäre auch keine Sünde gewesen. Aber genau das ist das Tückische an dieser Versuchung, dass es erstmal gar nicht so aussieht wie eine Versuchung. Und das sind die gefährlichsten. Die Versuchung, die wir erst erkennen, wenn es schon zu spät ist. Aber natürlich ging es um mehr als sich Brot zu machen. Jesus hat gefastet, um Gott näher sein zu können, um sich auf seine Aufgabe vorzubereiten. Und wenn er jetzt hier nachgibt, dann hätte er sich erstens ablenken lassen und den Fokus auf Gott verloren. Aber zweitens hätte er auch seine Göttlichkeit missbraucht. Zum Eigennutz, zur körperlichen Befriedigung. Und es geht dem Teufel gar nicht darum, Jesus dazu zu bringen, menschlich zu handeln. Es geht ihm tatsächlich um das genaue Gegenteil davon. Der Teufel will Jesus dazu bringen, göttlich zu handeln und nicht menschlich. Der Teufel will verhindern, dass Jesus ganz Mensch ist. Und Jesus war auch ganz Gott. Aber eben beides in einem. Und genau das will der Teufel hier sabotieren. Er will, dass Jesus dem Mangel, dem Hunger, dem Leiden aus dem Weg geht. Und wir finden auch genau die gleichen Worte bei Jesu Kreuzigung. Diese gleichen Worte mit, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz runter. Und auch da ist es genau das Gleiche. Jesus könnte dem Leiden aus dem Weg gehen. Ja, er könnte vom Kreuz runtersteigen, aber macht er nicht. Er stellt sich dem Menschsein, er geht dem Leiden eben nicht aus dem Weg. Jesus, der Gott ist, wird geboren als Mensch, lebt als Mensch und später stirbt er als Mensch. Und er weiß, Menschlichkeit bedeutet Bedürftigkeit. Jesus antwortet mit einem Bibelvers, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er weiß, dass seine Kraft nicht aus ihm selber kommt, sondern aus Gott. Und er weiß, dass er voll und ganz in Gottes Hand ist. Und so bleibt Jesus dieser bedürftige Mensch, von Gott abhängig, so wie du und ich. Die erste Versuchung, ich nenne sie Hunger. Wo sind deine schwachen Punkte? Wo weiß der Teufel vielleicht genau, an welchem Punkt er bei dir angreifen muss? Wo ist dein Hunger, dein Mangel, deine Sehnsucht, dein Bedürfnis, das du stillen musst? Was bringt deinen Fokus auf Gott in Gefahr? Ist es Aufmerksamkeit, Anerkennung, körperliche Befriedigung, Sex oder materielles, Geld? Frag dich mal, wo dein Hunger liegt und wie du mit ihm umgehst. Wie reagierst du darauf? Mach dir das mal bewusst. Als nächstes steigert der Teufel das noch ein bisschen. Er nimmt Jesus mit nach Jerusalem, auf eine der höchsten Stellen dort, auf eine Tempelzinne, also ganz oben. Und es ist irgendwie erstmal ein bisschen unbehaglich, weil der Teufel nimmt Jesus mit auf den Berg. Es ist nicht andersrum. Der Teufel ist der Agierende. Jesus ist nur der Reagierende. Das ist sehr ungewohnt. Das liest man irgendwie nicht so gerne. Aber so war es. Der Teufel spricht und Jesus antwortet. Und der Teufel geht diesen Gedanken von gerade noch ein bisschen weiter. Gerade hat er gesagt, du hungerst, dann mach dir Brot. Dann hat Jesus gesagt, ich mach mir kein Brot, weil ich Gott vertraue. Und der Teufel sagt jetzt, du vertraust Gott, dann spring runter. Spring doch hier runter, wenn du Gottes Sohn bist. Und wieder dieses, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und das Miese ist, Jesus hat vorhin mit einer Bibelstelle geantwortet. Und jetzt zitiert der Teufel aber selber auch eine. In der Bibel steht, dass Gott dich beschützen wird. Dann kannst du ja runterspringen. Und das Spannende ist, Jesus widerspricht gar nicht. Jesus sagt, es steht auch geschrieben. Es steht auch geschrieben. Es steht geschrieben, du sollst Gott nicht versuchen, nicht auf die Probe stellen. Und er sagt damit ja indirekt erstmal, ja, du hast recht. Gott würde mich vielleicht retten. Und damit hätte auch das Bibelzitat vom Teufel gestimmt. Aber es würde sich nicht mit anderen Stellen vereinbaren lassen. Und wir merken auch hier wieder, Jesus ist bibelfest. Er kennt die Tora ganz genau und er kann sie anwenden. Das haben wir ja auch schon vor 2 Wochen gehört, als es um den jungen Jesus im Tempel ging. Und er trägt sie nicht nur im Kopf, sondern er trägt die Verse im Herzen. Ihm wird ein Bibelvers an den Kopf geworfen und er antwortet mit dem nächsten. Und deswegen ist es auch so wichtig, richtig mit der Bibel umzugehen. Jeder kann irgendwelche Bibelverse zitieren. Sogar der Teufel selber. Und genau das ist das Tückische daran. Auch die Bibel kann missbraucht werden. Da reicht schon ein ganz, ganz kurzer Blick in die Kirchengeschichte, bis wir das sehen. Und auch ich kann jetzt hier stehen und irgendwelche Sachen von mir geben. Ich liege auch nicht mit allem richtig, nur weil ich jetzt hier vorne stehe. Und ein Dozent von uns in Tabor, der zitiert immer wieder diesen Paulus-Vers, prüft alles und das Gute behaltet. Und er nennt das die Paulus-Brille. Und ich will uns heute mal dazu ermutigen, auch die Paulus-Brille aufzuziehen, auch zu prüfen und das Gute zu behalten. Aber dabei auch nicht nur von sich selber auszugehen, dass ich selber alles richtig verstehe. Dass wir selber genau diejenigen sind, die immer recht haben, die die Bibel immer richtig auslegen. Und lasst uns auch einen Blick für die anderen entwickeln, die vielleicht nicht der gleichen Meinung sind und sie nicht gleich verurteilen, nur weil wir überzeugt sind, dass wir es genau richtig verstanden haben. Aber um was geht's dem Teufel mit dieser zweiten Versuchung eigentlich? Was will er denn hier erreichen? Was wäre so schlimm daran, wenn Jesus sich tatsächlich von dieser Tempelzinne runterstürzt? Und das sind wieder 2 Sachen. Zum einen würde Jesus Anspruch erheben, von Gott gerettet zu werden. Er würde wieder der Menschlichkeit aus dem Weg gehen. Und genau das macht er eben nicht. Jesus akzeptiert es, menschlich, verletzlich und letztlich sterblich zu sein. Und auch hier, genau wie später am Kreuz, beansprucht er keine Rettung von Gott. Und der 2. Punkt ist, er stellt sich damit selber in den Mittelpunkt, wenn er es macht. Also wenn er springt. Stell dich mal vor, was das für eine Riesenshow gewesen wäre. Das ist mitten in Jerusalem. Vor den Augen von tausenden Menschen wäre das passiert, wenn Jesus sich runterstürzt und spektakulär von Gott gerettet wird. Wenn sich da einer fallen lässt und Gott ihn rettet, was wäre das für eine Show gewesen? Wie wären die Leute ausgerastet? Und irgendwie wäre das vielleicht auch eine ganz gute Evangelisationsmethode gewesen, oder? Ich meine, wie viele Leute wären dadurch zum Glauben gekommen? Klar, Jesus tut auch später noch Wunder und Leute kommen zum Glauben. Warum also nicht hier? Aber Jesus tut Wunder nie um ihrer selbst willen. Da steckt immer noch eine andere Komponente dabei. Jesus führt keine Zauberkunststücke auf, um zu zeigen, dass er der Messias ist, um zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Jesus tut dann Wunder, wenn ihm die Menschen leid tun, wenn er mitleidet. Und genau das meint ja auch das Wort Leid tun. Ich sehe dein Leid und es macht auch was mit mir. Ich leide mit. Und das verkörpert Jesus. Er leidet mit bis zum Kreuz, wo er alles Leiden auf sich nimmt. Und wenn er Wunder tut und Menschen heilt zum Beispiel, dann tut das, weil er mitleidet. Nicht, weil er will, dass alle zu ihm aufschauen. Nicht, weil er im Mittelpunkt stehen will, sondern aus Liebe. Die zweite Versuchung, ich nenne sie Stolz. Und wer ist dafür nicht anfällig? Wer ist nicht auch mal stolz auf sich selber, wenn man was geleistet hat, was geschafft hat? Wer hat nicht gerne einen Grund, mal stolz auf sich zu sein? Und es ist auch nicht per se schlimm, aber lasst uns mal hinterfragen, was ist meine Motivation dabei? Warum tue ich, was ich tue und was will ich damit erreichen? Will ich endlich auch mal selber mit mir zufrieden sein können, weil ich sonst nicht kann? Will ich, dass die anderen zu mir aufschauen, mich vielleicht sogar beneiden? Will ich ihr Lob, ihre Anerkennung? Oder ist mir wichtig, was Gott sagt? Ich lade dich einmal zu fragen, wo deine persönliche Tempelzinne ist. Wo ist die Verlockung für dich groß zu springen, damit alle dich sehen, damit alle dich abfeiern? Was ist deine Motivation? Und dann spielt der Teufel seine letzte Karte und es geht wieder hoch hinaus auf einen sehr hohen Berg, steht hier. Und wieder ist der Teufel der Agierende und Jesus der Reagierende. Der Teufel führt Jesus auf diesen Berg, steht hier. Und er zeigt ihm die Reiche der Erde. Und er sagt, all das könnte dir gehören, wenn du mich anbetest. Jetzt denkt man sich natürlich wieder erstmal, Moment. Okay, ist schon komisch genug, dass Gott den Teufel machen lässt, dass der Teufel der Agierende ist, dass Jesus immer nur antwortet, aber nie selber was macht. Das ist uns schon unangenehm genug. Aber warum kann der Teufel Jesus jetzt die Weltherrschaft anbieten? Ich glaube, das zeigt auf jeden Fall, der Teufel hat Macht in dieser Welt und er spielt eine Rolle in dieser gefallenen Welt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, warum sollte Jesus ein Interesse daran haben, sein eigenes Reich aufzubauen? Aber das ist ja auch irgendwie genau das, was später passieren wird mal. Irgendwann wird Jesus kommen und sein Reich aufbauen. Warum nicht hier schon? Wenn es der Teufel ihm schon anbietet. Und was er dafür tun soll, ist den Teufel anzubeten. Und natürlich ist das genau der springende Punkt. Mir ist an der Stelle eine Szene eingefallen aus einem meiner absoluten Lieblingsfilme, aus Herr der Ringe. Und ich weiß nicht, ich nehme mal an, dass nicht jeder diesen Film kennt. Dem Namen nach, es geht um Ringe und es geht vor allem um einen Ring. Und dieser eine Ring verleiht demjenigen Macht, der ihn trägt. Aber der Ring hat einen eigenen Willen und er ist von Grund auf böse. Und dazu gedacht, die ganze Welt zu unterwerfen. Und dieser Ring gelangt dann durch einen Zufall in die Hände der Helden, die dann beraten, was sie damit machen sollen. Und da gibt's dann verschiedene Einfälle. Zum einen soll der Ring auf jeden Fall zerstört werden, sagen die einen. Die anderen sagen, lass ihn uns erstmal nur verstecken. Aber dann gibt's auch die Idee, lass uns den Ring benutzen. Aus der Intention heraus Gutes zu tun. So eine mächtige Waffe, die muss man nutzen. Lass sie uns einsetzen, lass diese Chance nicht an uns vorübergehen. Aber es gibt ein Problem, und zwar ist dieser Ring eben böse, von Grund auf. Und die Intention dahinter ist egal. Es wird dabei nichts Gutes herauskommen. Und genau das ist auch bei dieser dritten Versuchung das Problem. Jesus hätte das Ziel vielleicht auf den ersten Blick erreicht, aber zu welchem Preis? Der Zweck heiligt bei Jesus nicht die Mittel. Jesus widersteht also auch dieser Versuchung und wieder antwortet er mit einem Bibelvers. Du sollst den Herrn allein anbeten. Und er sagt noch mehr, jetzt kann er nämlich sogar weg mit dir, Satan, sagen. Und vielleicht kommen jemandem diese Worte bekannt vor. Das ist nämlich genau das Gleiche, was Jesus an anderer Stelle zu Petrus sagt. Ich habe es auch letzte Woche schon ein bisschen angerissen. Und ich habe da eine kleine Parallele entdeckt. Nämlich an dieser anderen Stelle in Matthäus 16 kündigt Jesus an, dass er sterben wird. Und Petrus nimmt ihn dann beiseite und sagt ihm, hey, das kann auf gar keinen Fall passieren. Das darf nicht passieren. Und Jesus sagt ihm dann genau das Gleiche, was er auch hier sagt. Weg mit dir, Satan. Und es geht an beiden Stellen, hier in Matthäus 4, aber auch in Matthäus 16, darum, menschlichen Willen über Gottes Willen zu stellen. Und ja, Jesus entscheidet sich bewusst dazu, Mensch zu sein, mit all seinen Nachteilen. Aber er vergisst auch Gottes Perspektive dabei nicht. Und so kann Jesus, der Zimmermann, das müssen wir uns auch noch vor Augen führen, ne? Dieser Zimmermann, dem Zimmermann wird die Weltherrschaft angeboten. Aber weil Jesus Gottes Perspektive nicht vergisst, kann er das ablehnen. Die dritte Versuchung, ich nenne sie Macht. Und wir wollen jetzt vielleicht nicht gleich alle die Weltherrschaft. Beziehungsweise ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ja, Macht ist ja auch noch irgendwie so ein starkes Wort, ne? Pff, Macht, was interessiert mich das? Aber wie sieht's denn aus mit Kontrolle? Mit Entscheidungsgewalt, mit Einfluss, mit dem Bewusstsein, wie wichtig man ist. Sind wir da nicht manchmal auch anfällig? Wo heiligt für dich der Zweck die Mittel? Wo hast du vielleicht selber am liebsten die Kontrolle? Und wo lässt sich das vergessen, was Gott darüber denkt? Und am Ende dieser letzten Versuchung merkt man ein bisschen, wie sich was verändert. Der vorher nur reagierende Jesus sagt auf einmal selber, weg mit dir, Satan, weil er widerstanden hat. Weil er sich nicht dazu bewegen lässt, sein Menschsein aufzugeben. Aber was nehmen wir uns jetzt mit aus dieser Episode aus dem Leben Jesu? Was bedeutet es jetzt für uns, dass Jesus versucht wurde? Und ich möchte da mit Paulus schließen, der hat da nämlich eine Idee. Und er schreibt in Hebräer 2, Abvers 17, darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Und genau das wollten wir auch mit dieser kurzen Predigtreihe zeigen. Jesus weiß, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Jesus weiß, was es bedeutet, bedürftig zu sein. Er weiß, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben. Und er weiß, welche Herausforderungen einen hier erwarten. Und deswegen ermutige ich euch, überlegt euch mal, wo sind vielleicht meine schwachen Punkte? Wo würde der Teufel mich packen? Wo sind mein Hunger, mein Mangel, mein Bedürfnis, mein Sehen nach Kontrolle, nach Macht, nach Bedeutung? Wo ist mein Stolz? Und lasst uns alle diese Punkte nehmen und vor Jesus bringen. Lasst uns nicht den Fokus verlieren, worauf es ankommt. Lasst uns nicht den Fokus auf Jesus verlieren. Der kann mit all diesen Sachen umgehen. Das haben wir gerade gesehen. Amen.